Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Heute ein ganz spannendes Thema. Ich sitze hier mit Professor Frodel, dem Inhaber des Lehrstuhls und dem Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Frodel. Das ging mir noch nicht ganz so flüssig über die Lippen, aber ich werde es im Laufe des Gesprächs sicherlich lernen. Ja. Eine Einstiegsfrage, die ist bei uns immer relativ identisch. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? War das von Anfang an in die Wiege gelegt oder war das tatsächlich ein Findungsprozess?
Nee, das war schon ein Findungsprozess. Also ich hatte mich sehr für die Biologie interessiert, irgendwann auch fürs Gehirn interessiert vor allem und habe dann über einen kleinen Umweg, über ein Studium der Biologie dann eigentlich mir gesagt, ja, mit dem kannst du so viel gar nicht anfangen und bin dann in die Medizin gewechselt.
Mhm. Wollen Sie uns einmal kurz ein bisschen, was Ihren Werdegang betrifft, mitnehmen? Ich glaube, Sie haben in Berlin und in München studiert, wenn ich recht informiert bin. Und sind dann aber auch für eine Zeit lang im Ausland tätig gewesen.
Ja, genau. Ich habe in Berlin erstmal studiert, habe dann gewechselt nach München, habe in München erstmal noch die Facharztausbildung gemacht, Psychiatrie, Psychotherapie und bin dann eine Zeit lang dort Oberarzt gewesen und habe dann Lehrstuhl für Psychiatrie oder im Prinzip mit Schwerpunkt Bildgebung in der Universität Dublin bekommen, am Trinity College.
Ja. Hätte es denn außer Psychiatrie noch ein anderes Fach sein können? Also hätten Sie sich vielleicht auch für eine somatische Disziplin begeistern können? Gab es da mal so einen Moment, wo Sie hätten vielleicht eine andere Weggabelung nehmen können?
Gab es schon im Studium, ja. Es gab die Endokrinologie, hat mich sehr stark interessiert, auch die Neurologie. Das hat sich dann aber nicht ergeben. Und so bin ich dann über die Neurophysiologie, die in München dann in der Klinik für Psychiatrie angesiedelt war. Und da hatte ich meine Doktorarbeit gemacht. Bin ich dann in die Psychiatrie gekommen, hatte da eine Doktorarbeit zur Schizophrenie gemacht und habe mich dann für die Patienten begeistert.
Womit beschäftigen Sie sich denn im Bereich Ihrer Klinik? Was sind denn so die durchschnittlichen oder die gemittelten Erkrankungen? Ich glaube, man spricht in Ihrem Bereich eher von Störungen, mit denen Sie es zu tun haben. Mhm. Und was ist so forschungsseitig Ihr Interesse?
Also klinisch ist das Interesse sehr breit, eigentlich alle psychischen Erkrankungen. Der Schwerpunkt ist doch Depression. Also die meisten Patienten hier in der Klinik haben depressive Erkrankungen, aber auch sehr viel Traumaerkrankungen und Traumafolgeerkrankungen. Da gehören dann ja, PTSD, posttraumatische Belastungsstörungen dazu, aber auch komplexere posttraumatische Belastungsstörungen oder auch einige Angsterkrankungen. Und dann haben wir natürlich einen großen Schwerpunkt im Bereich Schizophrenie, aber auch Borderline-Störung und den demenziellen Erkrankungen. Ja, und in der Forschung beschäftigen wir uns im Wesentlichen, also jetzt meine Arbeitsgruppe, mit Depression und PTSD.
Hm. Psychiatrie ist ja wahrscheinlich innerhalb des Fächerkanons noch eine verhältnismäßig junge Disziplin. Ich glaube, das darf man so sagen, ne? Oder?
Ja, es hat sich eine Zeit lang ja parallel mit der Neurologie entwickelt. Teilweise hieß es am Anfang ja Nervenheilkunde, das heißt, man hat es ja gar nicht unterschieden und hatte dann unter Nervenheilkunde eigentlich alles verstanden, was Veränderungen im Verhalten und letztendlich im Wesen der Menschen dann ausgemacht hat.
Ich glaube, Sie machen im Rahmen der Facharztausbildung heute noch ein neurologisches Jahr, ne?
Genau, ja, das ist immer noch enthalten, dass ein Psychiater ein Jahr Neurologie macht und ein Neurologe ein Jahr Psychiatrie.
Ich bin ja selber kein Mediziner, deswegen darf ich das immer in naiver Unbefangenheit fragen. Man denkt ja immer, ist die Psychiatrie nur rein deskriptiv beschreibend, dass sie bestimmte Biomarker findet, die für entsprechende oder auf entsprechende Störungen hinweisen? Oder geht das manchmal auch Hand in Hand mit gewissen Werthaltungen oder normativen Wertsetzungen, weil man sich ja fragt, was ist denn eine psychische Störung? Also man kennt ja eine Menge von Leuten, die sehr extravagant und skurril sind, aber damit prima leben können. Ab wann ist es denn eine echte Krankheit und kann man das so feststellen?
Ja gut, da haben wir immer zwei Dinge oder eigentlich sind es ja drei Sachen. Das eine sind ja erstmal die Beschwerden, die man feststellt, die der Patient auch selber berichtet. Und dann natürlich die Notwendigkeit, dass die Beschwerden auch die Funktionsfähigkeit im Alltag beeinträchtigen. Entweder von dem Patienten selber oder eben von der Umgebung. Das sind so die beiden Hauptkriterien und dann natürlich auch ein Zeitkriterium, dass das nicht nur über einen Tag oder über ein paar Stunden vorhanden ist, sondern in der Regel schon über einen längeren Zeitraum auch eine Beeinträchtigung vorliegt, bei einer Depression zum Beispiel mindestens 14 Tage und jetzt bei einer Schizophrenie mindestens 4 Wochen. Also dass man auch sich sicher gehen muss, dass das nichts ist, was passagier mal plötzlich auftritt und mal eine skurrile Idee vielleicht von jemandem ist. Also da würde jetzt keiner die Diagnose Schizophrenie erhalten.
Gibt es denn so richtige Parallelen? Wahrscheinlich gibt es die zwischen hirnstrukturellen Veränderungen einerseits und Gemütsveränderungen andererseits. Also das, was ich fühle, könnten Sie das als Psychiater auf der anderen Seite auch entsprechend messen oder durch Bildgebung?
Ja, wir versuchen das. Wir können schon Korrelate finden, auch im Gehirn, zum Beispiel mit der funktionellen Bildgebung, wo wir dann feststellen können, was zum Beispiel bei emotionalen Veränderungen, bei Depressivität dann vorliegt im Gehirn. Wie dort zum Beispiel eine Informationsverarbeitung von emotionalen Sachen dann verändert ist und teilweise auch verschoben ist ins Negative, zum Beispiel einer Depression. Das kann man ganz gut darstellen. Allerdings kann man es noch nicht so darstellen, dass man damit verlässlich eine Diagnostik machen kann. Daran arbeiten wir in der Forschung, dass wir dort versuchen, jetzt Marker mit bildgebenden Verfahren oder auch EEG-Methoden oder auch anderen Messverfahren in der Atemluft oder auch im Blut zu finden, die dann uns in der Diagnostik auch unterstützen können.
Im klinischen Bereich ist es ja so, dass man sich, glaube ich, heutzutage als Klinik keine Gedanken machen muss, die Betten in der Psychiatrie zu füllen, weil man immer eine enorme Auslastung hat und einen riesen Wartebereich auch noch.
Ja.
Wie erklären Sie sich das, dass wir da tatsächlich so eine enorme Inzidenz von psychischen Störungen und Erkrankungen tatsächlich haben?
Ja, die war immer schon sehr, sehr hoch. Also man weiß ja, dass etwa jeder vierte von uns im Laufe eines Jahres eine psychische Erkrankung bekommt und eine psychische Störung, wo er eigentlich eine Behandlung in Anspruch nehmen könnte. Viele Menschen machen das immer noch nicht, leider. Und wir wissen auch, dass zur Zeit der Corona-Pandemie das Ganze nochmal um 25% gestiegen ist. Also wir haben die Häufigkeit, das Auftreten, auch das Neuauftreten von psychischen Erkrankungen ist deutlich mehr geworden. Und das merken wir in der Klinik und auch überhaupt in der Versorgung derzeit sehr, sehr stark, dass viele Menschen, die eigentlich eine Behandlung brauchen oder suchen, lange Zeit auf dem Weg sind, um wirklich einen Termin zu bekommen, bei teilweise in Kliniken, teilweise auch in der Ambulanz. Das ist alles recht schwierig zurzeit. Ja.
Wenn man Ihre Arbeit so persönlich betrachten würde, gibt es denn so Momente, wo Sie sagen, das ist für Sie besonders herausfordernd oder schwierig? Vielleicht, weil es eine persönliche Abgrenzung mit sich bringen muss oder weil die Begleitumstände besonders schwierig sind? Gibt es solche Fälle?
Ja, besondere Herausforderungen sind zum Beispiel sehr komplexe Traumaerkrankungen, also schon Patienten, die schon in der Kindheit traumatisiert wurden zum Beispiel, wo man in der Psychotherapie doch relativ viel Geduld braucht und Fingerspitzengefühl dann braucht, um da wirklich an diese Traumata auch ranzukommen und die dann entsprechend zu modifizieren oder neu zu verarbeiten.
Vielleicht dazu eine etwas speziellere Frage. Sind es dann gewissermaßen so eine posttraumatische Belastungsstörung, sind das dann Gemütsepisoden oder finden die auch tatsächlich einen realen, eine physiologische Einkerbung bis hin zu einer genetischen Veränderung? Ist sowas denkbar und möglich? Oder?
Eine richtige genetische Veränderung in der Regel nicht. Also wir wissen aber, dass es epigenetische Veränderungen gibt. Das heißt, dass das Gen jeweils an die Lebenssituation angepasst werden kann. Das wissen wir, dass das bei Trauma, Stress stattfindet, dass zum Beispiel bestimmte Stressreaktionen über genetische Veränderungen dann abgedämpft werden können oder teilweise abgeschaltet werden können, damit die Betroffenen trotz des Traumas nicht ganz, ganz stark überreagibel jetzt dann sind in jeglicher Situation. Da gibt es schon so ein paar Gegenregulationsmechanismen. Und es gibt natürlich auch eigentlich in der Psyche eine Menge Mechanismen, die ganz, ganz stark als Ressourcen zu verstehen sind und die eigentlich den Betroffenen versuchen zu helfen, die dann häufig aber, wenn das Trauma schon sehr früh stattfindet, sehr, sehr kindlich eigentlich stattfinden. Und da geht es auch sehr darum, dann diese kindlichen Anteile dann zu Erwachsener letztendlich werden zu lassen.
Wie hoch ist der Anteil gewissermaßen jetzt an klassischen Gesprächsformaten einerseits, also eine sprechende Medizin, und wie hoch ist der Anteil in der Behandlung, der pharmakologische Aspekt? Also inwieweit geht das Hand in Hand?
Das muss immer Hand in Hand gehen. Der sprechende Aspekt ist deutlich größer. Also weil letztendlich ja gut, das Verschreiben eines Medikaments, wenn man das so sieht, natürlich nur ein kleiner Zeitanteil ist. Aber darum gehört natürlich auch, dem Patienten jetzt genau aufzuklären über die Wirkung der Medikamente, auch ihn dann verstehen zu lassen, wieso er das Medikament übernehmen soll, wie das Medikament wirkt und dann auch, was es für Nebenwirkungen eigentlich dann hat. Und dann ist ja auch ganz, ganz wichtig, viel Information über die Erkrankung zu haben, um die Erkrankung zu verstehen, auch zu verstehen, was man selbst dazu beitragen kann, um wieder gesund zu werden. Das heißt, von dem ist selbst eigentlich eine überwiegend medikamentöse Behandlung bei einer Schizophrenie zum Beispiel auch sehr, sehr stark eingebettet in eine Gesprächsbehandlung. Mhm. Nicht unbedingt dann gleich eine langfristige Psychotherapie. Das ist was, was auch häufig auch dann schon angezielt wird, dass man das dann auch mitmacht, aber häufig auch dann auch die medikamentöse Behandlung zusammen im Gesamtgefüge an Therapien. Also neben den Therapien oder Gesprächen mit den Ärzten oder mit den Psychologen dann gehören auch nochmal dazu dann häufig Therapien auch mit der Ergotherapie, mit Physiotherapie, also Bewegungstherapie, Sporttherapie zum Beispiel oder auch künstlerische Tätigkeiten, die einfach die Kreativität wieder fördern sollen und die Ressourcen stärken sollen.
Wenn wir jetzt so Fragen oder Störungen wie Substanzmittelabhängigkeit nehmen oder dergleichen, wo es ja immer automatisch eine relativ hohe Rückfallgefahr gibt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, kann ich nicht beziffern, aber ich würde mal vielleicht schätzen, nicht bei einer Hälfte, keine Ahnung. Gibt es solche Fälle, wo Sie sagen, die sind auch für eine psychiatrische Klinik eine besondere Herausforderung, weil wir vielleicht die Mechanismen noch nicht hundertprozentig genau verstehen, oder?
Ja, es sind natürlich viele der Suchterkrankungen vom Mechanismus nicht genau verstanden. Wir wissen, das Belohnungssystem spielt eine Rolle, aber ja, was die genaue Genetik dahinter ist und die genaue Vulnerabilität, das hat man nicht so verstanden, dass man jetzt sagen könnte, man gibt eine Substanz, die genau dort wirkt und die macht dann die Störung weg. Mhm. Und es ist natürlich, jede Suchterkrankung ist unterschiedlich, sehr individuell dann auch wieder geprägt. Und da sind überwiegend schon die Behandlungserfolge sind gut. Man muss manchmal natürlich überlegen, bei einigen Patienten, die eine sehr schwere Suchterkrankung haben, ob die absolute Abstinenz dann das Ziel sein kann oder ob nicht auch ein Ziel ist, einfach die Anzahl an Rückfällen zu verhindern und sozusagen die Trinktage im Jahr zu reduzieren oder die Tage im Jahr, in denen Drogeneinnahme stattfindet, zu reduzieren, was dann auch bei einigen Patienten auch schon ein Erfolg ist.
Okay. Wenn ich jetzt ein Aspirant bin oder angehender Medizinerin, Mediziner und ich interessiere mich für eine Facharztausbildung in Ihrem Bereich, was sind denn Eigenschaften, von denen Sie sagen, die sollte ich dann unbedingt mitbringen? Ist es eine eigene seelische Reflektiertheit und Belastbarkeit oder sind das andere Themen, die da eine Rolle spielen?
Ja, das ist eines. Also natürlich, der Neugier, Interesse für andere Menschen ist, denke ich, absolut wichtig. Auch Neugier für seelische Prozesse und überhaupt, wie die Psyche funktioniert. Das ist ja was, was man so im Lauf der Ausbildung auch dann später noch eigentlich lebenslang lernt, dass man zunehmend versteht, wie eigentlich die Psyche letztendlich so abläuft, wie die Psyche funktioniert. Und dann ist natürlich klar, das Wichtige, mit anderen Menschen sprechen zu wollen, reden zu wollen und den Patienten als Gesamtens zu sehen. Also auch das ganze Verhalten anschauen zu können und überhaupt auf allen Bereichen, sowohl körperliche Erkrankungen spielen ja auch immer mit eine Rolle dann in der Psychiatrie, wie auch natürlich die psychischen Probleme mit angehen zu wollen.
Wie stellen Sie denn sicher, dass ich als Aspirant nicht primär oder versteckt meine eigenen Interessen mit amalgamiere in dem Behandlungsprozess, dass ich also mir vollkommen klar bin, worum es mir selber geht. Also macht sie Supervision oder diese Themen?
Richtig, machen wir. Wir machen Supervision Unterschied. Wir haben externe Supervisoren, die dann die Weiterbildung begleiten, also wo dann immer Supervisionsgruppen auch stattfinden. Und wir haben auch intern in der Klinik Supervision und auch Intervision, sodass zum Beispiel in allen Bereichen dann jeweils auch Psychologen oder auch die Oberärzte, ich auch, dann Supervision anbieten, wo man nicht nur die oberärztliche Supervision hat, die so im Stationsalltag stattfindet, sondern sich zu bestimmten Zeiten dann zusammensetzt und Fälle dann einfach bespricht und die auch entsprechend dann supervidiert. Also wo man dann gezielt auch viel mehr Zeit hat, nochmal diese Dinge zu besprechen und dann auch Weiterbildung damit auch zu integrieren.
Sie überblicken ja jetzt verschiedene Standorte, Berlin, München, Irland, Magdeburg. Sind die alle ungefähr von ihrem Klientel und von ihrer Ausrichtung identisch oder zeichnet diesen Standort irgendwas aus, wo Sie sagen,
das ist? Also von den Krankheitsbildern sind sie absolut identisch. Also da gibt es eigentlich kaum große Unterschiede. Ja, von der Kultur natürlich ist ein Unterschied, wenn man in Irland arbeitet. Das ist ganz teilweise anders. Unterschied in Irland war, dass wir nie Patienten hatten, die zum Beispiel eine Behandlung eigentlich nicht annehmen wollten, sondern die meisten waren froh, wenn sie eine Behandlung, auch Medikamente bekommen haben. Das ist hier schon deutlich mehr. In Deutschland sind die Menschen viel kritischer gegenüber Medikamenten. Und teilweise ist auch so eine starke Abneigung, die man erstmal auch durchbrechen muss, irgendwo man viel Informationen vermitteln muss, dass die Betroffenen dann auch bereit sind, auch die Therapie entsprechend mitzumachen. Das ist schon ein Unterschied. Das gab es in Irland zum Beispiel nicht.
Ich glaube, so Psychopharmaka ist ein in Teilen dann doch negativ konnotierter Begriff, meinen Sie, ne?
So, genau, das richtig. Das ist hier stärker. In anderen Ländern ist das nicht so. Okay. Da ist es auch so im Alltag viel mehr offen kommuniziert und in den Familien viel mehr offen, dass Menschen Psychopharmaka zum Beispiel auch nehmen, auch zur Beruhigung, Beruhigungsmittel zum Beispiel nehmen. In Irland war das häufig so, dass beim verlorenen Rugby-Spiel dann in der Familie auch Beruhigungsmittel ausgegeben haben. Das ist ein anderer Umgang eigentlich, was natürlich nicht nachahmbar ist. Es macht keinen Sinn, muss man sagen, jetzt psychologisch. Aber das, denke ich, das spielt eine Rolle.
Wo sehen Sie denn die Zukunft Ihres Fachbereichs? Also das klingt ja ganz spannend, wenn man diesen einzelnen Störungen dann sukzessive auf die Spur kommt und sie immer besser behandelbar macht. Es ist vielleicht eine mögliche Perspektive, dass man die frühzeitiger prognostizieren kann oder dass man eine erbliche Determinante rausfindet oder in welche Richtung dürfte das gehen?
Ja, es geht in die Richtung, dass wir zum einen, dass man Frühdiagnostik mehr machen kann. Bei Schizophrenie sind wir da schon relativ weit, dass wir Schizophrenie schon vor dem Ausbruch eigentlich der Erkrankung zumindest ansatzweise sehen können und dann schon eine erste Therapie machen können, um sozusagen die Vulnerabilität dann auch zu reduzieren. Und es wird bei anderen Erkrankungen, denke ich, auch kommen. Und dann ist natürlich ein anderer Punkt, dass wir zunehmend verstehen, wie man die Therapieverfahren, zum Beispiel Psychotherapie mit Stimulationsverfahren, also zum Beispiel Magnetstimulation von bestimmten Bereichen im Gehirn, dann kombinieren kann. Oder wie man auch Medikamente mit Psychotherapie auch mit kombinieren kann, sodass die Psychotherapie mitunter noch mal effektiver wird und vielleicht auch jeweils dann nur noch kürzer notwendig ist. Die Psychotherapie entwickelt sich rasend schnell eigentlich weiter. Es gibt viele neue Therapieverfahren, die so am Entstehen sind, die auch weiterentwickelt werden. Also von dem ist das sicherlich sehr eine Herausforderung für jeden, der eine Weiterbildung macht und der dann Facharzt wird, so sein Therapieverfahren zu finden, was am besten dann ihm zusagt. Letztendlich muss man sagen, dass man mit verschiedensten Therapieverfahren gute Erfolge hat, aber man sollte das Verfahren dann finden, was eigentlich mit dem man am einfachsten arbeitet. Und das mag durchwegs bei unterschiedlichen Personen unterschiedliches Verfahren dann sein. Also da ist viel Möglichkeit für Freiraum und sich selbst dann zu entwickeln, hier bei uns auch in der Klinik. Und dann wird es neue Medikamente geben. Jetzt hatten wir die letzten 10, 20 Jahre, hatten wir Flaute eigentlich in der Entwicklung von Medikamenten. Jetzt kommt eine ganze Reihe von ganz spannenden neuen Substanzen auf den Markt, die nochmal viel gezielter so das emotionale System verändern oder modifizieren können oder die auch gerade bei Psychosen noch mal ganz andere Wirkmechanismen haben.
Was ich eigentlich ganz interessant fand, ist, dass Sie sagten, dass der Anteil der Menschen, die im Laufe ihres Lebens mal eine psychiatrische Behandlung brauchen, dann doch recht hoch ist. Ich glaube, knapp einem Viertel hatten Sie es ungefähr bezeichnet.
Ja.
Wenn wir das jetzt analog, ich weiß nicht mal, mit einer Orthopädie vergleichen würden, Sie würden sagen, ein Viertel der Menschen braucht im Laufe des Lebens ein künstliches Kniegelenk, würde ich sagen, kann man irgendwas tun, um seelisch resilienter zu bleiben, also analog zum Beispiel, vielleicht würde der Orthopäde sagen, bewegen Sie sich angemessen, machen Sie keine Start-Stopp-Sportarten, versuchen Sie sich anständig zu dehnen. Also ernähren wir uns falsch oder gehen wir falsch mit dem Thema seelische Gesundheit um?
Ich denke, ein guter Punkt ist, die Prävention spielt eine große Rolle. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, Verständnis zu haben, auch für die seelischen Prozesse, auch von den Prozessen bei unseren Gegenübern. Es ist ganz, ganz wichtig, die soziale Interaktion zu stärken, die nicht ganz aufzugeben, auch nicht in Corona-Zeiten. Das ist ja genau der Grund, warum ja die Erkrankungen häufiger werden, weil natürlich die sozialen Interaktionen wegfallen, also Ressourcen eigentlich wegfallen. Und darauf muss man, denke ich, sehr achten. Auch man muss achten, gibt es Frühsymptome zum Beispiel, die man schon behandeln kann. Oder gibt es zum Beispiel kleine Traumata, immer wieder Denkmuster, in denen man immer wieder fällt? Das wäre zum Beispiel schon eine gute Sache, dort schon sich nach einer Psychotherapie zum Beispiel zu erkundigen. Denn wenn man noch gar nicht krank ist und sozusagen weiß, ich habe bestimmte Verhaltensmuster zum Beispiel, die für mir immer wieder Probleme machen in bestimmten Situationen, dann ist es durchwegs was schon sinnvoll ist, auch frühzeitig anzugehen, bevor dann erst eine Erkrankung entsteht. Weil oft zeigt sich das ja so, dass es erst so langsam beginnt. Oder man dann oft noch kompensieren kann, zwar irgendwo Probleme mit bestimmten Situationen zum Beispiel hat, auch emotional vielleicht gewisse Probleme hat, aber das gut kompensieren kann, solange es einem nicht schlecht geht. Aber wenn dann zunehmend Stress mitunter dazukommt, vielleicht auch später im Leben, dann ist es dann oft so, dass dann vielleicht erst eine Depression ausbricht. Und es dann natürlich umso schwieriger ist, dann muss man natürlich erst aus der Depression rauskommen und dann die Therapie weitermachen. Im Prinzip wäre das natürlich wünschenswert. Allerdings haben wir nicht so viele Therapieplätze. Die sind ja jetzt schon alle belegt. Und da sind wir auch am Arbeiten dran, dass man mitunter auch Online-Möglichkeiten hat, auch mitunter Apps, die auch gezielt entwickelt werden dafür für bestimmte Probleme. Oder dass man auch über Online-Therapieverfahren da mehr Menschen auch breiter auch erreichen kann.
Sicherlich ein wichtiges Thema, weil bei Ihnen spielt ja auch die ambulante Weiterbehandlung nach dem stationären Aufenthalt eine hohe Rolle. Uns erreichen öfter mal Beschwerden, wo Leute sagen, die gibt es eigentlich gar nicht, weil sie nicht stattfinden kann oder nur mit sehr langen Wartezeiten, was dann wiederum eine Verschlechterung der Symptome oftmals mit sich bringt. Da ist offensichtlich ein riesengroßer Bedarf, wenn man das so mal nüchtern feststellt. Stimmt das? Oder?
Ja, das ist ein riesengroßer Bedarf. Ja. Ich meine, das liegt auch ein bisschen daran, dass unsere Weiterbildungsmöglichkeiten hier auch in der Klinik auch begrenzt sind. Wir haben zwar eine Institutsambulanz und können da Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen auch behandeln, wobei aber die Psychotherapie, die wir anbieten können, sehr, sehr begrenzt ist. Das geht bei Privatpatienten schon, weil wir das entsprechend wie auch eine Arztpraxis abrechnen können. Aber leider haben wir die Möglichkeit, nicht Psychotherapie wie eine Arztpraxis anzubieten. Das gibt es in anderen Bundesländern. Ja, da ist es möglich, dass man die Einzelleistungen abrechnen kann. Wir zum Beispiel dann ein Psychotherapiegespräch, auch wie ein Psychotherapiegespräch abrechnen können und damit auch mehr Psychotherapiegespräche in der Ambulanz anbieten können, das können wir momentan nicht. Da sind wir aber dran am Arbeiten und am Schauen, ob man nicht das doch noch erreichen kann.
Jetzt entstehen ja in anderen Disziplinen auch, ja, ich würde mal sagen, so psychotherapeutische Hilfsdisziplinen. Ich denke jetzt gerade an die Psychoonkologie zum Beispiel. Eine relativ junge Entwicklung, dass man irgendwann festgestellt hat, eine somatische Genesung geht irgendwie damit einher, dass die Nöte und Ängste, die man im Rahmen des Therapieprozesses hat, irgendwo angehängt werden müssen. Ist das so ein Trend, dass es so eine interdisziplinäre Vernetzung der Psychiatrie vielleicht auch in andere und benachbarte Fachbereiche gibt? Weil da gibt es ja sicherlich einen entsprechenden Bedarf.
Ja, da gibt es einen großen Bedarf. Das Problem ist so ein bisschen, dass man wieder überlegen muss, wie kann man diesen Bedarf sicherstellen. Also man muss sagen, es gibt ja zwei größere Gruppen. Zum einen übernehmen wir Patienten teilweise aus somatischen Disziplinen zur Weiterbehandlung in die Psychiatrie, wenn wirklich für eine stationäre Behandlung dann auch noch eine Indikation besteht. Das ist aber eher ein kleinerer Teil der Patienten. Ich denke, der größere Teil der Patienten bräuchte eher eine Bahnung dann in die ambulante Versorgung nach einer somatischen stationären Versorgung. Und da sind wir in der Tat am Überlegen, ob wir so eine Art integrierte Versorgung dafür anbieten können, um so diesen Weg und die Bahnung dann schaffen zu können. Patienten zum Beispiel für Beratung nach dem stationären Aufenthalt mehrere Termine geben zu können und dann über diese Beratung genau zu sehen und zu schauen, wo sollte eine Weiterbehandlung ambulant dann stattfinden. Das ist natürlich möglich, vor allem in einem großen Netzwerk an niedergelassenen Ärzten, an Klinikärzten. Da ist wahrscheinlich so der höchste Bedarf. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn natürlich in verschiedenen somatischen Fächern auch wir mitarbeiten könnten oder mehr mitarbeiten könnten, wie jetzt unser Konsildienst, der auch natürlich existiert, aber der, muss man sagen, auch nur natürlich einen kleinen Teil der Patienten wirklich erfassen kann und eine Mitbehandlung gar nicht möglich macht. Meistens sind in der Somatik die Patienten relativ kurz nur da, sodass dort auch mehrere Termine gar nicht machbar sind. Ja, aber das ist was sicherlich auch gut wäre.
Was Sie vielleicht ein wenig unterscheidet von anderen Kolleginnen und Kollegen im Haus, ist, dass ja nicht jeder Patient, den Sie behandeln, automatisch freiwillig und aus freien Stücken bei Ihnen ist. Ne? Der Unfallchirurg weiß vielleicht, was er meint. Die werden ihm quasi auf den Tisch gelegt. Aber die würden sich ja natürlich über eine Behandlung freuen, wenn man sie noch fragen könnte. Aber bei Ihnen ist es ja auch, dass jemand manchmal ganz bewusst sich einer Behandlung verweigern will oder dergleichen oder das als Freiheitsberaubung empfindet. A, wie macht man das? Und B, wie geht man damit persönlich um? Sie werden ja vielleicht auch Anfeindungen erleben oder so, ne?
Ja, Anfeindungen zum Glück nicht so. Also das kommt im Alltag gar nicht so vor. Ich meine, okay. Man sagen, der Großteil der Patienten kommt ja schon freiwillig zu uns. Manche natürlich, weil sie auch im gewissen Sinne auch von den Angehörigen auch motiviert werden und daheim auch gesagt wird, so, jetzt muss mal was passieren, dass zum Beispiel die Depression wieder weggeht oder dass die Psychose wieder behandelt wird. Das ist natürlich so der größere Teil der Patienten. Dann gibt es natürlich auch Patienten, die zum Beispiel in einem Zustand sind durch die Erkrankung, wie zum Beispiel bei einer Schizophrenie oder bei einer ganz akuten Psychose oder auch beim Verwirrtheitszustand, also in einem Delir, wo sie eben nicht mehr genau für sich das Richtige entscheiden können und wo dann mitunter das Verhalten dann auch gefährlich wird, im Sinne, dass jemand suizidal wird, im Sinne, dass er sich selbst gefährdet oder auch, dass jemand sogar fremdgefährlich wird, indem er unkontrolliert zum Beispiel dann Aggressionen, Wutausbrüche hat. Und da ist natürlich dann in der Regel so, dass wir ja nicht in die Stadt gehen und da nach den Patienten suchen, sondern dass natürlich irgendwo erstmal was passieren muss, jemand aufmerksam werden muss, entweder das Gesundheitsamt, dass die Angehörigen oder Mitbewohner sich dorthin wenden und sagen, da ist ein Problem, das Gesundheitsamt dann feststellt, da hat jemand eine schwere psychische Erkrankung, da muss was passieren und dann ein sogenannter Unterbringungsbeschluss erwirkt wird, also ein gerichtlicher Beschluss, bei dem der Betroffene dann die Auflage kriegt, sich in der Klinik behandeln zu lassen. Es ist dann häufig so bei den Patienten, dass wir einen Großteil davon dann auch überzeugen können, nach einer gewissen Zeit auch freiwillig zu bleiben, dass die Behandlung Sinn macht. Beim kleineren Teil der Patienten ist es bis zum Ende der Behandlung nicht so. Das heißt, dass dann oder erst ganz am Ende, wenn die Erkrankung besser wird, dann irgendwie die Einsicht kommt, dann aber auch die Gründe wegfallen für die Unterbringung, die Betroffenen dann wieder entlassen werden. Und dann gibt es natürlich auch die andere Möglichkeit, dass Polizei, Rettungsdienste jemanden, der zum Beispiel aggressiv wird, dann in die Notaufnahme fahren, weil der Verdacht besteht, dass eine psychische Erkrankung vorliegt oder eine ganz starke Intoxikation vorliegt. Und es sind andere Patientengruppe, die wir dann mitunter auch gegen den Willen da behalten müssen, um sie vor sich selbst oder auch andere dann eigentlich zu schützen. Das wird dann immer so gemacht, dass dort natürlich dann eine ärztliche Untersuchung stattfinden muss, dass dort ein Richter sofort eingeschaltet werden muss und der Richter dann auch vor Ort kommt und dann die Notwendigkeit einer Unterbringung dann beurteilt und damit dann einen Beschluss macht. Und erst mit einem Beschluss geht es überhaupt, dass jemand dann bei uns überhaupt längere Zeit hier bleiben kann.
Also wie Sie schildern, ist das nicht die Regel, ne? Sondern es ist...
Das ist nicht die Regel und das Ziel ist natürlich immer zu gucken, dass wir die Betroffenen so motivieren können, dass sie freiwillig hier bleiben. Ich meine, helfen würde da natürlich, wenn die Umgebung in der Klinik, in der Psychiatrie günstiger wäre. Das hoffen wir ja, dass mit dem Neubau, der kommt, dass das deutlich besser wird, weil die Gebäude dann deutlich heller sind, weil wir dann mehr Möglichkeiten, Freiraum auch für die Betroffenen haben, sodass dann vielleicht auch einfacher ist, dann auf der Station zu bleiben und zu sagen, okay, wenn es unbedingt sein muss, dann okay, lasse ich mich mal drauf ein und bleib hier eine Woche oder bleib mal zwei und dann schauen wir weiter. Das muss man sehen, wie das dann
wird. Wie gut können Sie prognostizieren, wie sich ein Behandlungsverlauf darstellt? Also liegt man da manchmal bisweilen auch einfach daneben, weil man die Situation vielleicht günstiger wahrnimmt oder optimaler wahrnimmt, als sie de facto ist? Sprich, der Patient ist dann doch noch nicht so weit, wie man persönlich dachte, oder fingiert ein bisschen Behandlungserfolg, weil er einfach raus möchte?
Ja, das ist möglich, ja. Ich meine, das Schwierige ist ja, wenn jemand in der Klinik ist und die ganze Unterstützung hat und sozusagen in einer anderen Umgebung ist wie zu Hause, hat man natürlich Dinge, die man nicht ganz einschätzen kann. Das ist jetzt vor Corona einfacher gewesen, weil wir sehr häufig Probebeurlaubungen machen konnten oder Probeübernachtungen. Das wurde jetzt ein bisschen reduziert, weil die immer die Gefahr ist, dass jemand dann wieder, wenn er lange Zeit zu Hause ist oder mal über Nacht zu Hause ist, dann wieder letztendlich dann den Virus vielleicht wieder zurückbringt. Deswegen ist es jetzt weniger wie früher. Und deswegen ist natürlich auch mal die Einschätzung, dass man denkt, jemand ist schon weiter und schätzt sich dann doch heraus, zu Hause im Alltag funktioniert es noch nicht, ist schon gegeben. Aber das ist letztendlich bei allen Erkrankungen so. Man merkt es selber, wenn man mal jetzt einen grippalen Infekt hatte und denkt sich, man ist daheim, ist eigentlich wieder so weit fit, geht wieder in die Arbeit, dann merkt man am nächsten Tag, das ist doch komplett noch anders da. Ist man noch nicht fit, man ist überhaupt nicht leistungsfähig, Ja, und so kann es natürlich genauso sein. Es muss schon so langsam wieder ein Leistungsaufbau dann wieder auch im Alltag stattfinden.
Zwei Fragen hätte ich noch zum Schluss. Zum einen, was würden Sie jungen Leuten, jungen Medizinstudierenden quasi mit auf den Weg geben ihrerseits? Also was ist vielleicht eine Quintessenz, wo Sie sagen, im Blick auf dieses Fach wäre das unbedingt zu bedenken?
Ich glaube, dass das Fach überhaupt, die psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen so im Studium einen recht kleinen Raum momentan noch einnehmen. Und das wird aber was sein, was jeden Arzt auf jeden Fall, fast täglich auf jeden Fall mit beschäftigen wird. Er wird immer Leute haben, die letztendlich auch psychische Erkrankungen haben, oder er wird auch bei allen möglichen Erkrankungen, wird die Psyche immer mit eine Rolle spielen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich auch die Psychiatrie da intensiv anzuschauen, sich dort weiterzubilden. Auch unabhängig vom Studium, so in der Psychologie, auch ein bisschen in Richtung dann der Psychotherapie oder auch vor allem in Richtung Gesprächsführung.
Letzte Frage wäre noch, wenn Sie sich jetzt vielleicht selber nochmal sähen als jungen Mann zu Beginn Ihrer ärztlichen Karriere, welchen Tipp würden Sie sich selber geben oder welchen Hinweis? Worauf müssten Sie in Zukunft dann mehr achten?
Ja, also ich meine, Sie meinen jetzt von der Laufbahn oder wie? Oder
irgendwas, was Sie vielleicht im Nachhinein, wo Sie sagen, das hat sich dann doch anders dargestellt, als ich es vielleicht am Anfang vermutet habe. Oder vielleicht haben Sie sich bei bestimmten Fragestellungen Gedanken gemacht, die sich hinterher als grundlos erwiesen haben. Also was in diese Richtung?
Nee. Also eigentlich gibt es da nichts, was man da jetzt irgendwie anders hätte machen. Natürlich, klar, der Weg kann immer anders sein, man weiß es immer erst hinterher, was dann echt günstiger ist, zum Beispiel in der Weiterbildung. Ja, ich meine, es macht Sinn, wir sind dort auch rotiert in verschiedene Bereiche, Akutpsychiatrie und dann Suchterkrankungen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen auf Spezialstationen. Ich meine, es macht schon Sinn, sich so Verschiedenes einfach anzugucken, wenn man Facharzt für Psychiatrie werden will. Es ist sicherlich sinnvoll, was ich heute anders machen würde, eben noch Verhaltenstherapie noch sehr von den Basics her gelernt. Das ist heutzutage, denke ich, gar nicht mehr notwendig. Man kann recht frühzeitig auch schon anfangen, die Verfahren der dritten Welle eigentlich schon auch in der Ausbildung dann zu lernen. Also macht natürlich Sinn, auch die Basics braucht man auch, aber man sollte schon eher die momentan aktuellen Psychotherapieverfahren eigentlich sich relativ früh aneignen und damit beginnen.
Super. Vielen Dank, Herr Professor Frohle, für das Gespräch.
Ja, bitte, danke.